Dinge können schon im Kleinen zum Abenteuer werden. Das sind dann für mich Mikroabenteuer. Also wenn es wenig Aufwand erfordert, ja, ein Abenteuer zu erleben. Sprich, wenn ich es einfach vor meiner Haustür erlebe oder wenn ich dafür wenig Geld brauche, wenig Zeit brauche, ein Stück weit auch in eine Ungewissheit reingehen. Also das zu akzeptieren, dass ich nicht genau weiß, wie geht es aus. Ich spreche manchmal mit Menschen, die sagen, ja, ich will auch ein Abenteuer, aber die wollen genau wissen, wie es abläuft.
Ja.
Das geht eigentlich nicht, weil es dann kein Abenteuer ist. Ich bin mal mit einem Tretboot von Kalifornien nach Hamburg gefahren, an dem Kalifornien an der Ostsee,
okay,
komplett durch den Nordostseekanal, 100 Kilometer, durch die riesige Schleuse.
Mit so einem Schwan.
Ein tolles Abenteuer. Nee, ein Schwan war es nicht, das war so ein altes, rotes. Aber wir waren trotzdem auf dem Funkkanal des Nordostseekanals, Gesprächsthema Nummer 1, weil
das
da noch ein Tretboot durchgefahren ist. Ja. Also wenn andere sagen, das geht ja gar nicht, das ist für mich eigentlich eher immer noch mal ein Ansporn zu sagen, okay, vielleicht geht's doch.
Wie reist du? Das möchten wir in diesem Podcast rausfinden. Hi, ich bin Julia, ich bin Redakteurin beim Online-Magazin Reisereporter und ich nehme euch mit auf spannende Abenteuer rund um die Welt. Dafür spreche ich mit Reisenden über ihre bewegendsten Reiseerfahrungen. Wir schauen uns verschiedene Reiseziele genauer an und lernen die unterschiedlichsten Wege kennen, die vielen schönen Ecken unserer Erde zu erkunden. Wenn ihr Abenteuer lebt, dann seid ihr hier beim Reisereporter-Podcast heute genau richtig. Bei mir zu Gast ist heute Christo Förster. Christo seht ihr überall in Deutschland in seiner Hängematte baumeln. Er fährt gerne mal mit dem Tretboot durch den Nordostseekanal, mit dem Fahrrad spontan auf dem Kaffee von Hamburg bis ans Brandenburger Tor oder er läuft und fährt mit dem Stand-Up-Paddleboard von der Zugspitze bis nach Sylt. Wir lernen heute also ganz unterschiedliche Reiseformen kennen, denn Christo Förster liebt und lebt Abenteuer. Große, aber vor allem kleine, sogenannte Mikroabenteuer, die wir mit wenig Aufwand direkt vor der Haustür erleben können. Wir sprechen darüber, wie familiengerecht diese kleinen alltagstauglichen Abenteuer sind, welche Mikroabenteuer wir auch in der kälteren Jahreszeit erleben können. Christo erzählt natürlich auch von seinen schönsten und skurrilsten Abenteuern und er gibt uns viele hilfreiche Tipps für kleine und große Ausflüge in unserer schönen Heimat hier in Deutschland. Viel Spaß mit dieser Folge. Schön, dass ihr zuhört und auch an dich, lieber Christo. Schön, dass du da bist. Moin.
Vielen Dank für die Einladung. Moin.
Ja, sehr gerne. Wir können ja endlich mal Moin sagen, beide aus dem Norden. Wo erwische ich dich gerade? Bist du zu Hause?
Ich sitze in Hamburg. Ich sitze nicht in meinen eigenen Heim-vier Wänden, sondern habe ja auch so ein kleines Studio hier eher im Zentrum von Hamburg. Und da sitze ich jetzt und da sprechen wir. Ja, draußen ist es noch so ein bisschen dunkel, es ist nass kalt. Man könnte jetzt sagen, so wie es in Hamburg meistens ist, aber das stimmt gar nicht. Denn ganz oft
kannst du nicht
haben wir
bestätigen.
Auch tolles Wetter. Ja, ja. Nein, also da sind wir gleich mittendrin. Ne? Die Frage mit dem Wetter, raus können wir immer. Und manchmal zeigt sich dann bei etwas unangenehmeren Wetter auch noch mal mehr, wie sehr wir eigentlich raus wollen. Bei schönem Wetter können wir alle raus.
Da darfst du uns eine ordentliche Portion Motivation heute auf jeden Fall mitgeben und Tipps und Tricks, wie du das schaffst. Ich schaffe das nämlich nicht. Ich habe aber bei dir zum Beispiel in der Insta-Story gesehen, dass du jetzt draußen in die Eisbadewanne steigst. Du verrückter Mensch.
Ja, das ist richtig. Und das ist auch nicht so, dass das mir immer total leicht fällt. Ne? Das ist auch so ein bisschen Quälerei manchmal. Ich war gerade gestern Nachmittag wieder drin. Ich habe mir das in den Garten gebaut. Das ist eine alte, eine ganz stinknormale Badewanne, die ich mal bekommen habe auf Kleinanzeigen, auf einem Kleinanzeigenportal für 0 Euro irgendwo rausgeholt aus einem Haus, was kernsaniert wurde. Und dann habe ich mir die ein bisschen verkleidet mit Holz. Und jetzt sieht das ganz schick aus in meinem Garten. Da ist dann immer ab Anfang November halt einfach kaltes Wasser drin. Und das Wasser ist so kalt wie die Außentemperatur in der Nacht.
Oh.
Ich mache das ganz gerne. Das ist tatsächlich dann noch weniger als Mikroabenteuer, ne? So ein bisschen Nanoabenteuer. Einmal kurz für ein paar Minuten das Gefühl haben, man wäre ein harter Kerl.
Das wollte ich dich gerade fragen. Ist das für dich schon oder ist das ein Mikroabenteuer?
Na, es ist für mich in dem Sinne kein Abenteuer, weil es für mich dann schon so ein so eine Gewohnheit ist. Und ich finde, wenn etwas Gewohnheit ist, ist es eigentlich schon kein Abenteuer mehr. Also ein Abenteuer führt ja immer irgendwie raus aus aus dem Gewohnten, aus dem bequemen Bereich, aus der Komfortzone, wenn man so möchte, und so ein bisschen rein in die Ungewissheit. Deswegen würde ich das für mich nicht als Abenteuer bezeichnen.
Es gibt dir Energie, hast du gesagt, und die Mikroabenteuer, die du erlebst, geben dir ja scheinbar auch Energie, sonst würdest du es ja nicht die ganze Zeit machen. Magst du es für uns nochmal definieren? Was ist für dich Mikroabenteuer? Was bedeutet das?
Also ein Mikroabenteuer ist für mich in erster Linie ein Abenteuer. Ist ja schwer allgemein zu definieren, aber es gibt doch schon so ein paar Kriterien. Eben dieses weg vom Gewohnten, also raus aus dem Komfortbereich, neue Wege gehen im Außen, aber vielleicht auch im Innen, sich was trauen, was man sich bislang nicht getraut hat, Dinge machen, die man noch nie gemacht hat. So, und ein Stück weit auch in eine Ungewissheit reingehen. Also das zu akzeptieren, dass ich nicht genau weiß, wie geht es aus. Ich spreche manchmal mit Menschen, die sagen, ja, ich will auch ein Abenteuer, aber die wollen genau wissen, wie es abläuft.
Ja.
Das geht eigentlich nicht, ja, weil es dann kein Abenteuer ist. Das sind so für mich die Dinge, die ein Abenteuer ausmachen. Und ob wir jetzt ein Abenteuer erleben, also ob das, was wir unternehmen, abenteuerlich ist, das hängt nicht davon ab, wie weit sind wir weg von zu Hause oder wie lange sind wir weg von zu Hause. Also Dinge können schon im Kleinen zum Abenteuer werden. Das sind dann für mich Mikroabenteuer. Also wenn es wenig Aufwand erfordert, ein Abenteuer zu erleben, sprich, wenn ich es einfach vor meiner Haustür erlebe oder wenn ich dafür wenig Geld brauche, wenig Zeit brauche. Ich habe mal irgendwann für mich so Regeln definiert, die dann für mich ein Mikroabenteuer ausmachen. Zum Beispiel, dass es nicht länger als 72 Stunden dauert.
Okay.
Ja, und dann, sonst ist es dann für mich nicht mehr klein. Ich versuche immer, wenn eine Nacht dabei ist bei so einem Mikroabenteuer, diese Nacht draußen ohne Zelt zu verbringen. Das führt mich halt aus der Komfortzone noch mal mehr raus. Und
immer noch auch
rein.
Nach so vielen Malen.
Ja, doch schon. Also das ist natürlich eine sehr gute Frage, inwiefern sich auch so im Abenteuer erleben dann Wohlfühlbereiche eben auftun. Ne?
Ja.
Und das, ob das dann überhaupt noch ein Abenteuer ist, wenn du es gewohnt bist, draußen zu schlafen. Aber es gibt immer so Aspekte. Zum Beispiel, wenn ich draußen eine Nacht verbringe, dann weiß ich meist überhaupt nicht, wo, an welchem Ort. Ich weiß zwar, ich verbringe die Nacht draußen, aber es ist immer wieder ungewiss, was finde ich? Und wie ist das da? Was erwartet mich da? Wie wird diese Nacht? Und so grundsätzlich eine Nacht verbringen draußen im Schlafsack, das ist für mich jetzt keine Riesenherausforderung mehr. Die Umstände können es aber natürlich dann wieder herausfordernd machen. So, genau, also das ist so eine weitere Regel. Und dann habe ich nochmal für mich gesagt, bei einem Mikroabenteuer will ich nicht mit dem Auto unterwegs sein oder mit dem Flugzeug, weil auch das mich aus der Komfortzone wieder rausführt und gleich in so einen Abenteuermodus, so ein bisschen Expeditionsmodus, weil ich überlegen muss, okay, wenn ich jetzt dahin will, wie komme ich denn dahin ohne Auto? Also kann ich das aus eigener Kraft vielleicht machen oder fährt da ein öffentliches Verkehrsmittel, also die lasse ich zu, so nach meiner Definition. Ne? Fährt da ein Bus, fährt da eine Bahn und wie kann ich dann weiterkommen? Also das wird dann gleich ganz interessant. Das ist ein anderer Modus, in dem du bist, als wenn du sagst, ich fahre wie immer am Samstag in, weiß ich nicht, das und das Naturschutzgebiet mit dem Auto auf dem Wanderparkplatz und drehe dann meine Runde und gehe wieder zurück. Das ist nicht das, was ich unter Abenteuer oder Mikroabenteuer verstehe, und an dem Punkt aber auch nochmal ganz wichtig zu sagen, was ich darunter verstehe, ne? Weil ich kann ja nicht definieren, was jetzt zum Beispiel für dich ein Abenteuer ist oder für irgendjemand anders, weil das immer sehr mit den individuellen Komfortzonen zu tun hat.
Absolut, klar.
Und die sind natürlich ganz, ganz unterschiedlich.
Da muss ich mal kurz unterbrechen, denn das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Christo hier anspricht. Abenteuer sind für jeden von uns was anderes. Der Begriff Mikroabenteuer, der stammt übrigens vom britischen Abenteurer und Schriftsteller Alistair Humphreys. Er hat 2014 die Idee der Micro-Adventures erschaffen, die Christo in Deutschland weiter verbreitet. Christos Hang zur Bewegung und seine Neugierde für Abenteuer, die spiegeln sich übrigens auch schon in seiner Biografie wieder. Er hat zuerst an der Deutschen Sporthochschule in Köln studiert und dann an der Berliner Journalistenschule. Christo hat lange als freier Journalist gearbeitet, bis er sich dann entschieden hat, auf eigene Faust das zu machen, was er am liebsten mag, draußen sein und Geschichten erzählen. Heute inspiriert Christo mit seinem Frei-Raus-Podcast in Filmen, in Büchern und auch in Vorträgen viele, viele Menschen dazu, die eigene Komfortzone zu verlassen, Neues zu entdecken und Abenteuer zu erleben. Was auch immer das für jeden Einzelnen von uns dann im Endeffekt bedeutet. Wenn du das so erzählst, denke ich an Kinder, die am Wochenende sagen, ich bin verabredet, ich gehe aus dem Haus. Ob man das heute noch so macht mit den Handys, weiß ich nicht. Bei uns war das früher so. Und dann ist man aus dem Haus gegangen und dann kam man abends wieder und man ist eigentlich nur durch die Gegend gezogen, hat aber Abenteuer erlebt und den ganzen Tag was zu erzählen gehabt. Das ungefähr ist es, was du beschreibst, oder?
Da ist viel davon drin, ja. Wie sind die Erinnerungen für dich? Sind das gute Erinnerungen?
Absolut, oder? Ja.
Ja, ne? Es ist meistens so, dass das wie schöne Erinnerungen sind an so eine Freiheit, Ungezwungenheit, bisschen Sorglosigkeit, ne, die es einfach entdecken und ohne zu wissen, was jetzt passiert. Und genau das muss ja nicht vorbei sein.
Ja, genau.
Das denken wir oft, weil jetzt irgendwie eine andere Lebensphase ist, dass das alles nicht mehr geht, aber das stimmt ja nicht. Also es ist natürlich nicht mehr eins zu eins so wie damals, weil wir viel mehr wissen, weil wir natürlich mehr Verantwortung haben und so weiter. Aber das heißt nicht, dass das gar nicht mehr geht. Und ich glaube, dass wir das eben durchaus hinkriegen können, selber aus eigener Kraft solche Momente wieder mehr einzuladen oder zu kreieren, bei denen dieses Gefühl so mitschwingt. Ne? Und dafür ist das Mikroabenteuer echt eine tolle Chance.
Wann hast du gemerkt, dass du auch als Erwachsener noch diesen Hang zum Abenteuer hast? Ich meine, wir haben ein viel ausgeprägteres Sicherheitsbedürfnis als Erwachsene. Wir neigen zu Pro, Contra und eher in Richtung Contra meistens, uns die ganzen Abers vor Augen zu führen. Wann hast du das gemerkt?
Ich glaube, das war nie so richtig weg.
Okay.
Es gab Phasen, wo das so ein bisschen vielleicht nicht ganz oben auf lag. Letztlich glaube ich, dass wir das ohnehin alle in uns tragen. Mhm. Manchmal geht es komplett verschütt und manchmal blitzt es aber zwischendurch wieder so durch. Aber ich habe auch so eine Phase gehabt, das ist wahrscheinlich auch bei vielen so, wenn Kindheit und Jugend vorbei ist und du dann ja auch erstmal andere Sachen spannend sind, ne, wie
den ganzen Tag rumliegen,
nicht, feiern, ja, so. Oder den ganzen Tag rumliegen, genau, oder also die Natur vielleicht nicht so ganz vorne steht,
ja.
Und dieses Entdecken, das Entdecken dann vielleicht auf anderen Ebenen und so.
Mhm.
Aber diese Faszination wirklich fürs Draußensein, die kam irgendwann wieder. Ich glaube, die kommt irgendwann automatisch wieder, wenn du so geprägt bist.
Mhm.
Und das bin ich. Also ich bin auf dem Land auch groß geworden und wie du es gerade eben schon beschrieben hast, auch immer draußen gewesen. Hab das Glück gehabt, auch noch ohne Handy aufgewachsen zu sein. Und das steckt drin, so dass das schlägt irgendwann wieder durch. Aber ich glaube, selbst bei Menschen, die ein bisschen anders geprägt sind, ist das angelegt und ist das drin. Wie wir da wieder hinkommen, das ist unterschiedlich. Also manchmal kommt das aus uns selbst heraus, manchmal müssen wir aber auch so ein bisschen getriezt werden und dann uns auch mal disziplinieren und sagen, jetzt machen wir es mal. Weiß nicht, wenn der das jetzt erzählt im Podcast oder die das erzählt, dann weiß ich, ich probiere es mal aus, ich mache das mal einmal und dann gucke ich. Und wenn es nichts für mich ist, dann ist es nichts. Und dann mal hinzuhören und hinzugucken, was das mit einem selber so macht, wie es einem geht. Ich glaube, dann stellt man oft fest, dass man vielleicht doch noch ein zweites Mal raus will und ein drittes Mal und doch dann immer wieder.
Apropos zweites, drittes Mal, kannst du dich an das allererste Mal erinnern, an dein erstes Mikroabenteuer oder Abenteuer?
Ja, also ich kann mich sehr gut an das erste Mikroabenteuer so im engeren Sinne erinnern. Das erste Mal, wo ich es dann Mikroabenteuer genannt habe.
Genau.
Mhm. Ich habe natürlich auch vorher schon zig kleiner Abenteuer erlebt und auch größere Abenteuer. Ich war vor einigen Jahren in so einer Lebensphase, wo ich nicht mehr so weit weg konnte und auch nicht wollte, wie das davor der Fall gewesen war. Also ein großes Abenteuer erleben, weil ich eine Familie gegründet hatte, weil ich mich selbstständig gemacht hatte und ein paar andere Gründe. Und trotzdem war aber diese Sehnsucht nach Abenteuer noch da.
Mhm.
So, ich wollte entdecken, wollte Abenteuer erleben, aber konnte und wollte eben nicht mehr weit weg. Und habe da echt eine Zeit lang für mich so überlegt, wie kriege ich das aufgelöst, diesen Knoten. Und irgendwann dann habe ich mich mal auch daran erinnert, dass es eigentlich immer gut funktioniert hat in meinem Leben, wenn ich einfach gemacht habe und nicht so lange nachgedacht habe. Mhm. Und habe dann, das weiß noch, es war ein Märzmorgen mit einem alten Freund telefoniert aus Berlin. Und am Ende dieses Gesprächs, statt dann wieder zu sagen, wir müssen uns mal wieder sehen und es passiert nicht, habe ich ihn gefragt, ob er nicht Zeit hat am nächsten Morgen zum Frühstücken am Brandenburger Tor in Berlin. Mhm. Also er lebte in Berlin, ich in Hamburg. Und er hat gesagt, ich habe Zeit, können wir einrichten. Und ich habe gesagt, ich komme mit dem Fahrrad. Und bis dato hatte ich darüber jetzt noch nicht groß nachgedacht, also keine Pläne gemacht. Hab dann schnell aufgelegt, als wir das ausgemacht haben, dass ich es mir nicht noch anders überlege und dass wir das zerreden. Hab dann auf mein Smartphone geguckt, hab in der Navigations-App Brandenburger Tor eingegeben.
Dann muss ich jetzt aber auch los.
Hab auf Fahrrad geklickt, genau, ja. Das kam dann noch 2, 3 Gedankengänge später, als ich dann gesehen habe, oh, es sind über 300 Kilometer, ratter, wie spät ist es jetzt? Ja. Wie schnell bist du ungefähr? Und eigentlich kannst du auch erst am Nachmittag los, weil du noch ein bisschen was zu erledigen hast. Mhm. Geht das überhaupt? Ja, und ich wusste zu dem Zeitpunkt dann, okay, ich habe ein vernünftiges Fahrrad stehen im Keller, aber ich war 10 Jahre nicht länger als 20 Minuten am Stück damit gefahren. Mhm. Also viel in der Stadt, aber darüber hinaus eigentlich gar nicht. Und dann bin ich am Nachmittag losgefahren, so von Hamburg aus. Bin einfach losgefahren, habe nicht viel mitgenommen, weil ich wusste eben auch, ich werde mich um Übernachten nicht groß kümmern müssen, weil ich muss durchfahren. Ja. Sonst schaffe ich es nicht. Und hatte auch nicht viel zu trinken dabei, nur eine relativ dünne Jacke. Ich weiß, es war 0 Grad in der Nacht.
Oh Gott.
Und das war eigentlich im Nachhinein ganz gut, weil immer, wenn ich angehalten habe, wurde mir kalt. Ja. Also bin ich dann weitergefahren. Es war motivational.
Dich selber ausgetrickst.
Ein schöner Kniff, unbewusst.
Ja.
Und bin einfach die ganze Nacht gefahren und kam tatsächlich am nächsten Morgen so eine Stunde später, aber kam an am Brandenburger Tor, war natürlich völlig fertig. Ne? Ich hatte 324 Kilometer waren das, glaube ich, auf dem Tacho, die ich dann gefahren bin, von nachmittags um 4 bis morgens um 9. Und wir haben gefrühstückt. Ich habe dann auch nicht viel beitragen können zu unserem Gespräch. Dann habe ich mein Fahrrad genommen, bin zum Bahnhof gefahren in Berlin, in den nächsten Zug rein mit dem Rad und bin wieder nach Hause gefahren. Und ich war dann wirklich ziemlich genau 24 Stunden, nachdem ich losgefahren war, war ich wieder an meiner Haustür. Und das hat mir wirklich so die Augen geöffnet, weil ich gemerkt habe, ey, du musst auf gar nichts warten. Du musst auf nichts warten, um loszufahren. Du musst, um loszufahren, auch, ja, um glaub Abenteuer nicht, zu erleben. Ne? Du musst nur losfahren, du musst deine Schuhe anziehen und losgehen oder eben losfahren. Und du bist mittendrin im Abenteuer. Und das war wirklich abenteuerlich. Also diese Nacht, das war eine ganz tolle neue Perspektive auch auf eine Umgebung, wo ich auch an vielen Stellen meinte, die zu kennen. Ne? Du bist auf einmal nachts unterwegs und alle anderen pennen.
Ja.
Du fährst an der Elbe entlang und die Wildgänse ziehen da über dir. Das war fantastisch.
Ja.
Und vor allen Dingen steckte da diese Ungewissheit drin. Ich hatte keine Ahnung, ob ich das schaffe.
Mhm.
Ja, aber ich bin einfach gefahren. Ich habe gedacht, hey, was kann denn jetzt passieren? Ja, also du kannst irgendwo im tiefsten Brandenburg oder Mecklenburg-Vorpommern da nachts um 2 dann stehen. Ja, aber das ist auch nicht lebensgefährlich. Ja, dann wartest du, bis es wieder hell ist und dann guckst du irgendwie, dass du zum nächsten Zug kommst und nach Hause. Und das ist letztlich auch das Schöne an diesen Mikroabenteuern. Was kann denn passieren? Ja, also dieser Schritt oder diese Hürde in die Ungewissheit reinzugehen und in so ein Abenteuer, die ist eigentlich wirklich nur im Kopf da. Weil dir kann nicht groß was passieren. Ich meine, es kann immer was passieren. Klar, ne? Wir haben nie eine Garantie, aber das ist auch der Fall und wahrscheinlich sogar noch mehr, wenn wir einen Tag durch eine Großstadt laufen.
Ja,
also da kann sehr viel mehr passieren. Und ja, da, von dem Tag an habe ich eben immer mehr solcher kleinen Abenteuer in mein Leben eingebaut und habe gemerkt, so, hey, großartig.
Du sagst es gerade schon, du machst es auf die unterschiedlichsten Formen und immer mehr hast du eingebaut. Wie reist du denn am liebsten?
Ja, in der Tat, ganz, ganz unterschiedlich. Ich mag das gar nicht sagen. Also dieses Abenteuer, dieses erste, von dem ich gerade erzählt habe, ist natürlich auch sehr eins, was so diesem höher, schneller, weiter Prinzip folgt. Ne? Mhm. Das stand gar nicht für mich im Mittelpunkt, aber es ist einfach eine große körperliche Leistung, ne? Und eine weite Strecke. Die Gefahr ist immer so ein bisschen, auch beim Abenteuer, ob im Großen oder im Kleinen, dass wir dann ja nur noch so ticken, ne, dass wir nur noch schauen, okay, jetzt noch mehr leisten körperlich.
Ja, ja.
Aber das habe ich auch dann relativ schnell für mich so gelernt, dass das gar nicht das ist, was ein Abenteuer ausmacht, dass es immer höher, schneller, weiter sein muss, sondern es muss eben neu sein. Und genau dieses höher, schneller, weiter nicht zu bedienen, kann viel mehr neu sein, als das zu bedienen.
Ja.
Also zu sagen, jemand, der sowieso immer höher, schneller, weiter tickt oder die aus beruflichen Gründen oder privat tun wir es ja auch oft, wo es um Leistung, Leistung, Leistung geht, immer noch mehr in weniger Zeit reinkriegen, so einer Person dann zu sagen, pass auf, verbring doch mal 24 Stunden einfach an einem Ort, in einem Waldstück, wo du mit dir alleine bist, in einem Umkreis von 100 Metern, den darfst du nicht verlassen, den Radius. So, du darfst nicht weglaufen, also okay. Dieses höher, schneller, weiter ist ja oft auch so ein Weglaufen und Wegrennen, ne? Und das kann genauso gut und sogar noch viel mehr ein Abenteuer sein. Und so habe ich für mich eben auch diese Vielfalt entdeckt.
Ach, spannend.
Im Abenteuererleben. Also einmal, wie sieht die Herausforderung aus für mich?
Ja.
Aber auch dann, wie, auf welche Art und Weise bin ich unterwegs? Also bin ich mit dem Rad unterwegs? Bin ich zu Fuß unterwegs? Schwimme ich? Paddel ich? Wenn ich mich jetzt für eine Fortbewegungsart entscheiden müsste, wäre meine allerliebste wahrscheinlich das Stand-Up-Paddeln.
Mhm.
Also auf dem Wasser unterwegs zu sein, auf dem Wasser zu gleiten und da im Stehen zu paddeln. Aber genauso, also,
und auch da bin ich super fast, schnell.
Fast genauso gerne bin ich zu Fuß oder auf dem Rad unterwegs oder anders.
Gerade wenn du Stand-Up-Paddeln sagst, bin ich im Kopf sehr schnell begrenzt. Dann sage ich, ja, ich kenne da diesen See oder ich habe das Meer vor der Tür. Da paddel ich meine 30 Meter. Aber wenn du vom Paddeln sprichst und von Abenteuern sprichst, dann fährst du ja gerne einmal quer durch Deutschland mit so einem Sub.
Das habe ich gemacht, genau. Das ist natürlich dann kein Mikroabenteuer mehr gewesen. Das habe ich nicht innerhalb von 72 Stunden gemacht. Aber ich bin ja mit dem Stand-Up-Paddleboard einmal komplett durch Deutschland von der Zugspitze nach Sylt. Das war so ein Traum, den ich länger schon mal hatte und vor allen Dingen eine Idee, die in der Pandemiezeit entstanden ist, weil ich das Gefühl hatte, ich müsste mal wieder ein bisschen länger raus, konnte aber nicht weiter wegreisen und habe mir dann die Deutschlandkarte genommen und dann ja, stachen diese zwei Landmarken so raus, die Zugspitze als höchster Punkt und Sylt oben, der Norden von Sylt als nördlichster Punkt von Deutschland. Und da war diese Tour für mich quasi schon klar. Also, dass ich da mit dem Stand-Up-Paddleboard versuchen möchte, von A nach B zu kommen, beziehungsweise von Z nach S, von der Zugspitze nach Sylt. Und bin dann los.
Moment mal eben. Christo erzählt das hier so locker weg, dass er mal eben von der Zugspitze bis nach Sylt gewandert und gepaddelt ist. Das sind, müsst ihr euch mal vor Augen führen, circa 1500 Kilometer, die er da zurückgelegt hat. 54 Tage am Stück, jede Nacht unter freiem Himmel und das Stand-Up-Paddleboard. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, wie viel das wiegt, das ist ordentlich. Das hat Christo bis auf die Zugspitze raufgeschleppt und auch wieder runter. Wenn dann richtig. Das war wirklich ein spektakuläres Abenteuer. Schaut euch gerne mal die Fotos davon auf unserem Instagram-Profil an. Da haben wir ein paar geteilt. Von dieser Reise, da gibt's übrigens auch einen Film und ein Buch. Die verlinke ich euch mal in den Shownotes.
Trotzdem hat auch diese Reise ganz viele Aspekte von dem Mikroabenteuer gehabt, ne? Also von dieser Idee eben vor der Haustür zu schauen.
Ja, klar.
Und dass selbst so eine große Reise eben auch vor der Haustür möglich ist, dass es auch da vor allem auf deine Haltung drauf ankommt und das wie bist du unterwegs und nicht wie weit weg bist du von zu Hause. Selbst für so eine, zweimonatige Auszeit musst du nicht sonst wohin reisen. Du kannst es auch in Deutschland machen. Also du kannst auch sehr naturnah in Deutschland unterwegs sein und du kannst sehr einsam auch, oder ich sag mal alleine, das sind ja nochmal zwei Unterschiede, alleine unterwegs sein, zum Beispiel, wenn du auf Flüssen unterwegs bist. Ich war ganz, ganz viel alleine unterwegs, aber, und das ist tatsächlich der Unterschied, habe mich nie einsam gefühlt, weil ich immer irgendwie die Natur um mich hatte, einen Fluss, die Tiere. Und das war ein ganz, ganz tolles Erlebnis, ja, aber um auf Stand-Up-Paddeln nochmal zurückzukommen und so diese Grenzen, die wir manchmal im Kopf haben, zu schauen, was denn hinterm See kommt, ja, oder oder wo der endet oder wo wir vielleicht auf den Fluss können. Der Fluss bringt uns irgendwo hin. Oder an der Ostseeküste oder welche Meeresküste es auch immer ist, mal ein Stück lang zu paddeln und zu schauen,
aber wie
weit komme ich denn?
Aber wie komme ich dann zurück?
Das Tolle an so einem Stand-Up-Paddleboard ist ja, in der Regel, die meisten dieser Boards sind ja, die, die am meisten verkauft werden und die meisten Menschen benutzen, sind ja aufblasbare Boards. So. Ja. Und dann lässt du da, wo du bist, an dem Ort, wo du ankommst, lässt du deine Luft, die Luft aus deinem Board, ja, packst das ein, setzt dich in den nächsten Zug oder Bus und fährst nach Hause. Also, das ist ja toll. Wenn du es mit einem Kajak machen würdest, da hast du ein riesen logistisches Problem. Ja, gerade wenn es so Flüsse runtergeht, wo du nicht zurückfahren kannst, ne, wo Strömungen sind. Aber mit so einem Board, das, also es gibt auch Kajaks, die kannst du ja zusammenstecken und so. Aber das ist super. Also da bist du unglaublich flexibel. Ich merke jetzt schon
beim Zuhören merke ich schon, dass ich richtig Lust bekomme, aber auch ganz viele Abers im Kopf irgendwie so. Aber hat er denn da dran gedacht und wie macht er das denn mit dem und dem?
Ja, das ist ja auch normal, dass diese Abers kommen und diese Fragen. Und natürlich ist es auch sinnvoll, mal hinzugucken auf diese Abers und diese eigenen Ängste, die damit manchmal auch verbunden sind und zu gucken, okay, kann ich da vielleicht ein Risiko oder was mir als Risiko erscheint, irgendwie minimieren? Aber irgendwann musst du dir die Frage stellen, okay, will ich es jetzt eigentlich oder will ich es nicht? Und ist mir das Risiko jetzt zu groß? Ist ja auch in Ordnung und ich mach's nicht. Oder ist es mir klein genug, weil ganz weg gehen Risiken nie. Also irgendein Restrisiko bleibt immer. Wie gesagt, das hast du auch, wenn du einkaufen einen Tag durch eine Großstadt läufst.
Ja, na klar. So,
oder einkaufen gehst oder eine Glühbirne irgendwie zu Hause reinschraubst. Ne? Also das ist immer da. Aber wirklich nach Möglichkeiten zu gucken, und das habe ich gelernt durch dieses Mikroabenteuer erleben, immer nach Möglichkeiten zu gucken und nicht zu fragen, warum geht's nicht, sondern wie kriege ich es irgendwie möglich gemacht. Das ist eigentlich das, was da auch extrem drin steckt.
Ist es die Art, wie du rangehst, wenn du nach neuen Abenteuern suchst, dass du dich fragst, wo liegt gerade meine Komfortzone, was ist etwas, was mich challengen würde?
Ja, also das spielt dafür auf jeden Fall eine Rolle. Das ist immer aber auch eine Mischung. Ich frage mich auch manchmal, was würde ich denn jetzt gerne machen oder in welche Gegend würde ich gerne mal. Ne? Ich habe zum Beispiel gedacht, ich möchte mal ein Mikroabenteuer auf Sylt machen, also unabhängig von dieser Reise jetzt, wo ich auf Sylt ankam, sondern einfach mal ein Mikroabenteuer auf Sylt. Und dann habe ich mir überlegt, ja, aber was kann denn da so ein Anlass sein? Was willst du denn machen? Ich glaube, wir müssen manchmal, was hilft uns rauszukommen, wenn wir so Anlässe kreieren? Und in dem Fall habe ich gesagt, ich gehe Müll sammeln. Mhm. Ich gehe einfach 2 Tage Müll sammeln auf Sylt. So. Und bin dann mit dem Zug von Hamburg nach Westerland gefahren und bin da ausgestiegen und bin die Insel, den Strand abgelaufen mit einer Tüte und habe relativ schnell so einen Gummihandschuh irgendwo gefunden. Das ist auch ganz interessant, was man so findet. Und man ist auch wieder in diesem Modus wie als Kind oft. Ja? Ja. Also diesem, hey, was finde ich da, was liegt da rum? Und es hat wirklich auch was von Schnitzeljagd so ein bisschen, total spannend, so Müll zu sammeln am Meer. Also so traurig das alles ist, dass da so viel Müll angeschwemmt wird, aber wo das herkommt. Also es war total interessant. Also du hast da Margarinenbecher irgendwie aus Dänemark und irgendwas, Joghurtbecher aus Brasilien habe ich gefunden. Wo ich dachte, der kann jetzt aber nicht hergeschwemmt worden sein. Der wird wahrscheinlich von irgendeinem Containerschiff über Bord gegangen sein. Aber das war auch sehr so ein Entdecken. Und was findest du denn da eigentlich? Und kannst du es noch nach Farben sortieren oder was auch immer? Oder gleich in den nächsten Mülleimer schmeißen. Aber es war für mich eben ein Anlass, um aufzubrechen und unterwegs zu sein. So, ne? Und okay. Das waren ganz, ganz, ganz tolle 2 Tage, die ich da gehabt habe, auch draußen geschlafen. Oder es ist ein Ortsname, wo du sagst, weiß ich nicht, irgendwo in der Nähe vom Bodensee gibt es einen Ort, der heißt Bethlehem. Ja. Keine Ahnung, wie es jetzt in Bethlehem ist, ob der Ort schön ist oder nicht, aber das ist doch mal ein netter Anlass, um da hinzulaufen. Ja, zu Fuß nach Bethlehem an Weihnachten oder keine Ahnung, wir haben wirklich viele interessante Ortsnamen in Deutschland. Ja. An der Ostseeküste gibt es Kalifornien und Brasilien, die sind direkt nebeneinander, die wirst du kennen.
Die kenne ich sehr gut, ja.
Und da zu sagen, hey, das ist mein Anlass aufzubrechen und am Ende geht es aber ums Unterwegssein und nicht, ob es in Bethlehem schön ist.
Es verwirrt mich immer wieder nach vielen Jahren, die ich jetzt schon in Kiel lebe, wenn jemand zu mir sagt, ich fahre am Wochenende nach Brasilien. Ist immer wieder leicht überfordernd.
Ich bin mal mit dem Tretboot von Kalifornien nach Hamburg gefahren. Ja. Ja, also das war zumindest das Ziel. Ich habe ein altes Tretboot in Kalifornien gekauft Und das hört sich jetzt tatsächlich auch schon wieder lustig an, aber genau in dem Kalifornien an der Ostsee.
Okay.
So eins, was 30 Jahre da im Betrieb war mit einem alten Freund. Und dann wollten wir das nach Hamburg fahren und sind mit dem Tretboot komplett durch den Nord-Ostsee-Kanal gefahren, 100 Kilometer, durch die riesige Schleuse.
Mit so einem Schwan.
Ein tolles Abenteuer. Den Schwan war es nicht. Das war so ein altes, rotes, relativ unscheinbares Tretboot. Aber wir waren trotzdem auf dem Funkkanal des Nord-Ostsee-Kanals, ne, waren wir Gesprächsthema Nummer eins 3 Tage lang, weil das da noch nie ein Tretboot durchgefahren ist. Ja. Also die Ideen dürfen nach meinem Geschmack auch gerne abseitig sein, weil es eben dann oft Sachen sind, wo wir sonst sagen, ja, ist total bescheuert, warum sollte man das machen? Aber meistens ist das ein ganz gutes Indiz dafür, vielleicht nochmal drüber nachzudenken, wenn man selber im ersten Moment sagt, naja, das ist vielleicht ein bisschen verrückt. Oder andere sagen, also wenn andere sagen, das geht ja gar nicht, das ist für mich eigentlich eher immer nochmal ein Ansporn zu sagen, okay, vielleicht geht's doch.
Okay, da kommt auch das Kind dann wieder raus, dann mache ich's erst recht.
Ja, ein bisschen bockig vielleicht.
Machst du dir Gedanken vorher um die Sicherheit, gerade auch wenn du sagst, ich übernachte nachts irgendwo frei, ist das erlaubt?
Ja, ist ein guter Punkt. Ich bin ja auch Familienvater, insofern ist Sicherheit für mich, es geht ja nicht nur um mich dann an dem Punkt, es ist für mich schon wichtig, aber wie gesagt, ich gucke immer, wie groß ist das Risiko und wann ist es klein genug, dass ich losfahre.
Okay.
So, wenn ich irgendwie mit dem Stand-Up-Paddleboard auf dem Meer unterwegs bin, dann habe ich auch vielleicht keine Schwimmweste an, aber zumindest eine dabei, die so eine aufblasbare ist mit einer Reißleine dran und wenn ich daran ziehe, dann geht die auf und dann habe ich eine Schwimmweste, so die ich mir umlegen kann. Das mache ich dann schon oder ich habe ein Erste-Hilfe-Set dabei, wenn ich wandern bin oder überhaupt generell, wenn ich draußen bin, so ein kleines Erste-Hilfe-Set. Ne? Und meistens eben auch ein Smartphone, was oft im Flugmodus ist, aber wo ich zur Not eben auch nochmal Hilfe holen kann. Das mache ich schon. Und wenn ich draußen übernachte, dann gucke ich sehr danach, dass ich mich an die Regeln halte, weil wir dürfen ja zum Beispiel nicht wild zelten in Deutschland. In den meisten, also in eigentlich fast allen Bundesländern und Ecken. Es gibt in Brandenburg eine Ausnahme, da gibt es so eine Art eingeschränktes Jedermannsrecht, so wie es aus Skandinavien man kennt. Ne? Aber sonst eigentlich nicht. Das heißt, du darfst nicht wild zelten. Das ist ein weiterer Grund, warum ich nicht wild zelte, sondern warum ich dann eben ohne Zelt draußen übernachte. Entweder in meiner Hängematte, die ich liebe, also ich liebe das in der Hängematte zu schlafen, oder eben einfach auf dem Boden, also im Schlafsack auf einer Isomatte. Denn das ist schwer natürlich zu greifen. Ich darf mich ja irgendwo hinlegen und mich ausruhen. Und wann liege ich jetzt zu lange, dass es dann schlafen ist und nicht mehr erlaubt ist, ne? Also wenn ich mich irgendwo hinlege, dann ruhe ich mich halt aus nachts ein paar Stunden. Und ohne Zelt ist es erstmal nicht verboten. Es sei denn, ich bin in speziellen Schutzgebieten unterwegs, Naturschutzgebiet, was weiß ich, Vogelschutzgebiet oder auf Privatgrund, dann ist es auch nicht so einfach. Aber erstmal geht das. So, und das zu wissen, ist auch schon mal wichtig für den Kopf. So, weil es jetzt, selbst wenn jemand kommt und irgendwie mal eine Diskussion anfängt, dann kannst du das ja erklären. Wenn du glaubhaft versichern kannst, dass du da auch dich vernünftig verhältst, das ist natürlich auch wichtig, ein wichtiger Punkt. Also kein Müll zu hinterlassen und so weiter, hört sich so selbstverständlich an, aber es liegt halt echt oft viel rum und es passiert immer wieder. Sich leise zu verhalten und kein Scheinwerfer da anzumachen irgendwie im Wald, sondern auch bei Stirnlampen gibt es oft so ein Rotlichtmodus.
Genau.
Wenn man sich an solche Sachen hält und das auch glaubhaft versichert, dann wird kaum jemand sagen, nee, pass auf, Freundchen, du haust jetzt hier bitte ab. Ja. Ist natürlich was anderes, wenn du mit einem, weiß ich nicht, Junggesellinnenabschied und einer Kiste Bier da trara machst.
Ja, klar. Beim Junggesellenabschied war ich jetzt gerade gar nicht im Kopf. Ich war bei deiner Rolle als Familienvater. Wie familiengerecht ist so ein Hang zum Abenteuer? Macht die Familie da mit? Und wenn du alleine unterwegs bist, wie besprecht ihr sowas in der Familie, dass du da auch dich rausnehmen kannst, die 72 Stunden, wie du es jetzt gerade gesagt hast, das ist ja auch eine große Zeit.
Das stimmt, das ist eine große Zeit. Auf der anderen Seite ist, glaube ich, so ein Mikroabenteuer eine total schöne Möglichkeit, einfach einer Person der Familie, wenn man es jetzt alleine macht, diese Abenteuersehnsucht so ein bisschen zu erfüllen. Ne? Also mich hat mal eine Journalistin auch gefragt, ob Mikroabenteuer Ehen retten können.
Schatz, geh doch mal bitte 72 Stunden in den Wald.
Habe ich erst ein bisschen geschmunzelt und darüber nachgedacht und gedacht, ja, kann ich mir schon vorstellen. Eigentlich schon, weil oft hast du so in einer Partnerschaft eine Person, die ein bisschen mehr Lust auf Abenteuer hat, so als die andere. Und das kumuliert dann oder gerät so ein bisschen gegeneinander manchmal im großen Urlaub dann. Der eine oder die eine will das, der andere mehr das. Ja. Und wenn du aber diese Abenteuerlust doch im Kleinen schon immer mehr auslebst, dann gibt's vielleicht im großen Sommerurlaub weniger Clash dann so gegeneinander. Und generell finde ich, dass das Mikroabenteuer ist ohnehin halt einfach eine tolle Möglichkeit, den Alltag anders zu gestalten und nicht immer nur das Gefühl zu haben, ich muss wieder abhauen aus dem Alltag. Mhm. Also Abenteuer, große Abenteuer oder Urlaube sind ja oft eine Flucht auch aus dem Alltag einfach. Wir kommen wieder und alles ist wie vorher. Aber mit Mikroabenteuern kannst du eben den Alltag auch anders gestalten. Und das funktioniert zum Teil sehr gut. Es müssen ja nicht immer 72 Stunden sein. Es kann auch mal nur eine Nacht sein. Mhm. Also von Feierabend, also zwischen zwei Arbeitstagen, nach Feierabend vielleicht sogar einen Rucksack schon mit ins Büro nehmen oder zur Arbeitsstelle, wo auch immer die ist, und dann raus nach Feierabend. Ja, entweder, weiß ich nicht, mit dem Bus noch aus der Stadt rausfahren, laufen, Radfahren, wie auch immer. Und dann die Nacht draußen verbringen und morgens zum Frühstück wieder zu Hause zu sein oder direkt wieder ins Büro zu gehen. Ich habe das wirklich schon gehabt. Das sind natürlich dann eher die Sommermonate, dass ich gesagt habe, hier von Hamburg aus, ich laufe oder ich verbringe die Nacht irgendwie an der Ostsee oder ich will zumindest die Sonne aufgehen sehen über der Ostsee. Die geht ja so schön auf über der Ostsee. Das ist im Sommer ja sehr, sehr früh. Das ist ja um 5 Uhr morgens schon. Und dann kannst du, wenn du da hast, die Sonne aufgehen sehen, setzt du dich in den Zug und bis zum Frühstück wieder zu Hause in Hamburg und kannst die Kinder noch in die Schule bringen. Ja, also das kann funktionieren. Und das ist so verrückt, so Zeitfenster, die wir manchmal gar nicht sehen, was in denen möglich ist.
Ja.
Da muss natürlich die Familie mitspielen, klar, das muss man immer auch absprechen. Aber es ist in kurzen Zeitspannen viel mehr drin, als man so denkt. Und das ist meist irgendwie umsetzbar.
Das ist spannend, dass du das gerade nochmal sagst. Ich habe mich nämlich gefragt, warum man sowas macht. Also warum man sagt, hey, ich stelle meinen Wecker jetzt mal auf 3 und laufe zur Arbeit, damit ich dann irgendwie um 6 Uhr da bin. Oder hey, -10 Grad, klasse, ich schlafe auf dem Balkon. Das muss ja was mit dir machen, damit du sowas immer wieder machst. Kannst du das beschreiben?
Ja, das hat auch verschiedene Aspekte. Ne? Einmal ist, glaube ich, die Natur immer gut. Also die Natur gibt uns immer Kraft und Energie. So. Auch wenn wir vielleicht in dem Moment manchmal, wenn es vielleicht anstrengend ist, letztlich ziehen wir da aber Kraft raus, eben weil sie unser ursprünglicher Lebensraum ist und wir da sehr so eine Verbindung auch haben und spüren. Und dann ist es aber tatsächlich dieses Gefühl, ey, ich mache was Besonderes. So, es ist ein Raus aus dem Trott, aus diesem immer gleichen, gefühlt ja manchmal ein bisschen grauen Alltag, aus diesem Hamsterrad, gibt ja einige schöne, bisschen ausgelutschte Begriffe mittlerweile dafür. Wie schön ist das, wenn wir Sachen zum ersten Mal machen? Sich selber weiterzuentwickeln, das steckt da ja auch drin. Also in jeder Situation, die neu ist, musst du irgendwie gucken, ey, wie komme ich denn jetzt hier klar? Weil ich habe da noch kein Muster für mich parat, weil ich habe die Situation noch nicht erlebt. Und das, das ist ja das, was auch Persönlichkeitsentwicklung ausmacht, so die sich persönlich verändern, lernen, wachsen.
Ja.
Das steckt für mich da unglaublich drin. Und das lässt sich eben auch im Kleinen hinkriegen. So, noch eher, weil die Hürde nicht so groß ist.
Und trotzdem denke ich gerade, dass diese höher, schneller, weiter Menschen auch davon profitieren, ne? Im Kleinen einfach ein Gefühl zu schaffen, ich habe das geschafft. Also das ist für mich der Antrieb, immer wieder Abenteuer zu erleben. Bisschen größer mache ich sie als du. Aber dieses, ach guck mal, hätte ich im Leben nicht gedacht, dass ich das geschafft hätte. Und das ist so ein tolles Gefühl, das kannst du mit einem Marathon erreichen, aber das kannst du halt auch einfach im viel, viel kleineren erreichen. Das ist eine sehr, sehr schöne Botschaft gerade.
Total, total. Mhm. Ja. Und es geht eben nicht nur um das Körperliche dann, ne, um die körperliche Leistung, ja, sondern eben auch um ja die vielen tausenden anderen Facetten, die so in einem Abenteuer eben drinstecken können, aber auch in denen wir selber so wachsen können. Ne?
Ja, die Hürden im Kopf.
Nicht nur, dass wir unseren Körper stählen, genau, sozusagen, dass er noch mehr ab kann, sondern dass wir auch vielleicht an den Ecken mal reingucken, im Außen und im Innen, wo wir uns sonst nicht so hintrauen. Ne? Das kann dann in dem Moment manchmal auch ein bisschen unangenehm sein, ja, also und unbequem. Das ist auch was, was aber Abenteuer ausmacht. Ja. Abenteuer ist kein Urlaub für mich, also es ist wirklich ein Unterschied, aber es bringt uns weiter.
Absolut.
So für uns. Es ist nicht immer angenehm, aber es bringt uns nach vorne und es lässt uns wachsen. Und das sollte man, so sollte man vielleicht auch dran denken, wenn es mal regnet draußen. Haben wir einen kleinen Bogen zum Eingang unseres Gesprächs, wenn es draußen nasskalt ist.
Ja.
Dass das eben eine Möglichkeit ist, auch wenn es in dem Moment ein bisschen unangenehm ist und ein bisschen unbequem, ja, tolle Momente zu sammeln.
Ja, einen schönen Bogen zur Einleitung.
Also tolle Momente zu sammeln, ja genau, Entschuldigung, dass ich ja nochmal reingehe. Tolle Momente nicht in dem Sinne, oh, jetzt ist es hier alles gerade wunderschön und die Sonne scheint, ne? Sondern eben wirklich nicht tolle Momente, sondern wertvolle Erfahrungen. So,
ja,
sagen
ja
wir so.
Genau. Ja, und du legst damit auch nicht nur den Bogen zur Einleitung, sondern zur Ausleitung sozusagen. Ich würde nämlich gerne noch mal ein bisschen konkreter werden. Beim Reisereporter geben wir Reiseinspiration mit, möglichst konkret, damit wir es schön nachmachen können oder unsere eigenen Wege aus deinen Ideen finden können. Viele Abenteuer, die du hier im Laufe des Gesprächs erwähnt hast, waren sehr sommerlich angehaucht. Lass uns mal in diese Jahreszeit kommen, wo die Hürde vielleicht ein bisschen größer ist, rauszugehen, zumindest bei mir. Was sind ganz konkrete Mikroabenteuer, die du so erlebst?
Also das erste Mikroabenteuer, die Tour nach Berlin Anfang März, 0 Grad, so, ne? Das war schon mal nicht sommerlich. Also wir können im Prinzip fast alles, was wir im Sommer machen, auch im Winter machen. Das Witzige ist, die Abenteuer werden dann meist größer, auch wenn sie nicht so lange dauern. Aber draußen eine Nacht im Sommer zu schlafen, ist natürlich was anderes, als wenn du es im Winter tust.
Klar.
Das ist Abenteuer nochmal ein anderes. Im und auf dem Wasser unterwegs zu sein, ist natürlich im Winter dann nochmal was ganz anderes, so ein bisschen schwieriger. Aber wenn wir auf den Winter konkret gucken, wir können eine Strecke uns nehmen, die wir immer auf eine gewisse Art und Weise zurücklegen, sagen wir mal mit dem Auto oder mit der Bahn, und die anders zurücklegen. Ob die kurz ist, weil es der Weg zur Arbeit ist oder zu Freunden und Bekannten irgendwo in der gleichen Stadt, oder ob das die Strecke ist zu den Schwiegereltern, die ein bisschen weiter weg wohnen.
Die hoffentlich ein bisschen weiter ist.
Ja, und wenn das 2 Tage dauert, dann gehen wir die trotzdem zu Fuß oder wir fahren die mit dem Fahrrad. Auch das geht im Winter wunderbar.
Ja.
Wir können aber zum Beispiel auch sagen, pass auf, wir ein bisschen niedriger einzusteigen. Wir verlagern einfach mal ein Abendessen nach draußen und machen das aber richtig schön. Also machen da richtig ein Candlelight-Dinner draus. Im Winter ist ein Vorteil, dass wir zum Beispiel nicht so sehr nach der Waldbrandgefahr gucken müssen wie im Sommer. Offenes Feuer ist trotzdem natürlich ein Thema, auch im Winter. Aber irgendwo eine Kerze anzuzünden für ein Candlelight-Dinner, das ist im Winter meist schon in Ordnung. So, das zu machen und dann aber wirklich, ich weiß nicht, auf dem Gaskocher mal zu überlegen, wie kann ich denn da ein 3-Gänge-Menü zaubern, ne? Und dann setze ich mich raus und mach's mir da gemütlich. Und das wird wahrscheinlich ganz anders in Erinnerung bleiben als das Abendessen, was sonst einfach zu Hause stattgefunden hätte.
Ja.
Also das ist eine Möglichkeit. Ansonsten lassen sich auch kleinere Gipfel zum Beispiel, die jetzt nicht völlig Schnee verweht sind, besteigen, wie die, es gibt eine Liste, die 16 Summits.
Okay.
Man kennt die 7 Summits meist, das sind die höchsten Berge der 7 Kontinente, die höchsten Erhebungen. Und wer die alle bestiegen hat, der gehört so zur Elite der Bergsteiger oder Bergsteigerin.
Ja.
Und analog dazu gibt es in Deutschland die 16 Summits. Das sind die 16 jeweils höchsten Erhebungen der Bundesländer, die wir haben. Und mal zu überlegen, war ich schon zu Fuß auf dem höchsten Berg meines Bundeslandes? Im Süden ist das meist ganz gut zu sagen, ja, weil die da doch recht hoch sind dann, die Berge.
Das weiß man
meistens.
In Bayern
oder in Baden-Württemberg, ja. Aber je weiter es nach Norden geht, desto interessanter wird es eigentlich, weil es dann doch eher Hügelchen sind. Hier in Hamburg ist es mit 116 Metern der Hasselbrack, ja, okay, wo aber tatsächlich auch so ein Gipfelstein oben steht. Ist ein völlig unspektakulärer Ort irgendwo im Wald an der Grenze schon zu Niedersachsen, aber da steht ein Gipfelstein und sogar ein Gipfelbuch, in das man sich eintragen kann. Und da bin ich dann auch schon hoch und habe eine Nacht in meiner Hängematte da geschlafen. Und das war auch im Dezember, also ja, auch eine recht kalte Nacht. Also solche kleinen Gipfelbesteigungen lassen sich natürlich auch machen. Und wer Lust hat, kann natürlich auch alle 16 machen und ist dann Mitglied im 16 Summits Club irgendwann sukzessive. Ja. Mhm. Oder wir folgen einem Flusslauf einfach so weit, wie es geht, bis er in den Bach in den nächsten Fluss fließt oder vielleicht noch einen Fluss weiter. Mhm. Also es gibt so viele, viele Möglichkeiten. Oder die Ortsnamen, die ich vorhin erwähnt habe, das war auch ein Wintermikroabenteuer schon in Lappland. Lappland ist auch so ein, eigentlich gar kein richtiger Ort, nur so ein Ortsteil. Es gibt aber eine Bushaltestelle, da steht Lappland drauf, am Plöner See irgendwo in Schleswig-Holstein. Da bin ich dann nur mit dem Fahrrad hingefahren, habe da eine Nacht draußen am See geschlafen und war halt in Lappland.
Ja, ach, witzig.
Da geguckt, ja, an dieser Bushaltestelle ein Foto gemacht. Aber das war mein Anlass, um so ein Winter-Mikroabenteuer eben zu erleben. Wie gesagt, viele, viele Möglichkeiten. Und das ist eben aber auch das, da geht es dann schon los, dieses selber Möglichkeiten kreieren und überlegen. Und das macht dann schon Spaß. Und da kommt man in diesen Modus schon sehr rein.
Das sieht man dir an und das hört man dir auch an, wenn du darüber sprichst.
Ja, das freut mich. Mich begeistert das nach wie vor. Und das nutzt sich nicht ab für mich. Und es ist natürlich immer eine Herausforderung, jetzt auch nicht zu gucken, noch einen draufzusetzen und noch verrückter und noch wilder und noch, weiß ich nicht, weiter. Sondern für sich immer zu schauen, okay, was könnte so mein nächster Schritt raus sein?
Ja,
letztlich ist jede Minute, jede Stunde, jeder Tag, den wir draußen verbringen, eben eine gute Minute, eine gute Stunde und ein guter Tag.
Schön.
Ja, also einfach mal ausprobieren und machen. Und wenn es ums Motivationstipps gibt, ich habe ja irgendwann mal dieses Motto kreiert oder formuliert, raus und machen. Mhm. Das bringt es eigentlich recht schön auf den Punkt. Nicht so lange nachdenken. Einfach raus und machen und ausprobieren und gucken, wie es ist.
Ja, und klein halten. Also ich neige dazu, das Ganze total groß zu denken und dann gleich die ganze Mosel-Radtour machen zu wollen, anstatt einfach mal, wie du sagst, zu diesem höchsten Punkt direkt vor meiner Haustür zu fahren und das dann nach und nach zu steigern und erstmal das Gefühl zu tanken, ich habe es jetzt wirklich gemacht. Ne? Ich habe zwar nicht das Große gemacht, aber ich habe jetzt das Kleine gemacht und das ist ja auch schon mal was wert.
Total. Und es sind auch nicht die spektakulären Orte und Panoramen, so, die hängen bleiben, nach meinem Gefühl. Also, wo dann alle hinfahren und dann ihre Fotos machen, sondern es sind eher Momente halt, die entstehen auf so einem Abenteuer. Und die können jederzeit irgendwo an einer unspektakulären Straßenecke entstehen. Weil Momente ja, was macht Momente aus? Das sind eher ja auch Empfindungen, ja, Gefühle, wie ist es gerade für mich in dem Moment und auch an Details. Also wo sehe ich gerade, weiß ich nicht, dass die Morgentautropfen, die in den Spinnenweben noch hängen und dass die Morgensonne da langsam von hinten durchscheint, das kann ja viel toller und intensiver sein, als jetzt, weiß ich nicht, oben am Panoramaausblick zu stehen mit 100 anderen und auch noch das Foto zu machen.
Vielen Dank für diese vielen schönen Impulse, die du uns hier mitgegeben hast heute.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte und ein bisschen was teilen konnte. Danke und viel Spaß natürlich allen da draußen. Viel Spaß und schöne Erfahrung, wertvolle Erfahrung.
Die werden wir haben. Danke.
Danke dir.
Ich liebe es ja jedes Mal, Christus Geschichten und inspirierenden Gedanken zu hören. Ich hoffe, ihr habt es genauso genossen wie ich heute und vielleicht ja sogar ein paar Ideen mitgenommen für euer nächstes Abenteuer. Ich verlinke euch mal alle Wege zu Christo Förster in den Shownotes dieser Folge. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr diese Folge an alle abenteuerlustigen Menschen weiterleitet, die ihr so kennt. Das und eine Spitzenbewertung im Podcast-Portal eurer Wahl helfen uns dabei, noch mehr Menschen zu erreichen. Eine neue Folge Wie reist du? Gibt's wie immer am 1. und 15. des Monats. Und damit sage ich Tschüss. Bis bald. Macht's gut.